Ellie ist weg. Alles, was wir hatten, wird unscharf. Was wir mit ihr erlebten, fault. Wir verrotten von innen. Das Gift schäumt bis in unseren Mund hinauf. Das schreibt Maike Wetzel in ihrem Roman mit dem Titel Ellie. Die Autorin erzählt, wie an einem leicht bewölkten Juninachmittag die 11-jährige Ellie verschwindet. Sie ist mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zum Judo-Training, doch sie kommt nie dort an. Meine Schwester Ellie ist wie vom Erdboden verschluckt. Niemand sieht sie, niemand fordert Lösegeld, das sagt die ältere Schwester. Wenn dein Kind geht, hört alles auf. Der Schmerz ist ein Dauerfeuer, so empfinden es die Eltern. Maike Wetzel erzählt von diesem Schmerz, der unerträglich ist, auch davon, wie sich die ganze Welt verwandelt, wenn Menschen das Liebste genommen wird. Die Autorin Maike Wetzel ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie erzählen dieses Verschwinden von Ellie aus wechselnden Perspektiven, aus der Perspektive der älteren Schwester dann, aus der Perspektive von Judith und Hamid. Das sind die Eltern der verschwundenen Ellie. Was sind das für Eltern?
Freiberufler, sagt die ältere Schwester, um sie zu charakterisieren. Ein freier Beruf, das ist frei und unabhängig, aber eigentlich eben überhaupt nicht, wie sich herausstellt. Also die Eltern haben studiert, beide, und brödeln so in ihrem selbstständigen Dasein zu Hause vor sich hin, kann man sagen.
Und die ältere Schwester, können Sie uns die auch kurz vorstellen?
Ja, sie ist 2 Jahre älter als Ellie, heißt Ines und ist, glaube ich, die widerständigste in diesem Buch. Also sie vermisst ihre Schwester natürlich auch, aber sie entwickelt dann sowas wie eine trotzige Widerstandskraft.
Ellie ist weg, es gibt nichts anderes, was zählt. Das sagt auch die ältere Schwester, 13 Jahre ist sie alt. Das Leben von Mutter, Vater und Schwester ändert sich nach dem Verschwinden von Ellie grundlegend. Das wird, ja, das kann man fast so sagen, es wird zur Hölle. Es gibt eigentlich nur eine Erlösung, nämlich das Wiederauftauchen von Ellie. Was passiert aber, wenn diese Erlösung ausbleibt?
Ja, auch darüber gibt es natürlich viele reale und auch fiktionale Geschichten. In meinem Buch nun kehrt sie tatsächlich zurück. Aber ob das eine Erlösung ist, das möchte ich jetzt mit einem dicken Fragezeichen versehen.
Sie kehrt zurück und sie kehrt doch nicht zurück. Also so viel können wir vielleicht verraten. Das Schreckliche für die Eltern ist ja diese Ungewissheit. Also Ellie ist nicht tot, Ellie lebt aber auch nicht mehr. Ellies Leiche wird zum Beispiel nie gefunden. Sie könnte einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Sie kann aber auch noch am Leben sein. Diese Ungewissheit, die hat etwas Zerstörerisches, oder?
Ja, zerstörerisch, aber auch was sehr Schöpferisches, wie man ja in der zum Beispiel im Krankenhaus dann sehr deutlich merkt, weil Ines ja aus ihrer Krankenhausgenossin eigentlich mit der Kraft der Fantasie etwas Neues schafft.
Also sie versucht, ihre Krankenhausgenossin gewissermaßen in die verschwundene Schwester zu verwandeln. Das kann aber nicht gut ausgehen, sowas,
nee,
oder?
Nee.
Schuldgefühle spielen in Ihrem Buch auch eine wichtige Rolle. Ist das vielleicht so ein Reflex, der uns Menschen zu eigen ist? Wenn uns ein unbeschreibliches Unglück geschieht, dann suchen wir immer nach Gründen, die dieses Schicksal in eine erklärbare Wirklichkeit einordnen. Und dann tauchen da eben auch Schuldgefühle auf?
Ja, zumindest ist es auch von Überlebenden der Shoah ja bekannt, dass sie enorme Schuldgefühle haben, obwohl sie ja nun ganz sicher nicht an dem schuld sind, was ihren Verwandten widerfahren ist.
Also die fragen sich dann, warum habe ich überlebt und nicht meine Mutter oder meine Schwester? Und da zermürben die sich und das erzeugt diese. Aber woran liegt es? Wieso tauchen da diese unglaublichen Schuldgefühle auf?
Ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr schwieriger Zustand, der oder die Überlebende zu sein. Man kann sich dann nicht seines Lebens so ohne weiteres freuen.
Mutter, Vater, Tochter, die wünschen sich das Wiederauftauchen von Ellie so sehr. Das ist dann auch passiert. Ihr Glaube daran verändert, verbiegt aber auch die Wirklichkeit, oder?
Ja, es gibt ja sehr viele interessante wahrnehmungspsychologische Experimente. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder eins gesehen. Das ist, glaube ich, eines der bekanntesten Videoexperimente zu dem Thema, bei dem nun wirklich, wenn man es eben weiß, sehr, sehr offensichtlich plötzlich ein als Gorilla verkleideter Mensch durch das Bild läuft. Aber die Probanden, die eben da getestet wurden, sehen ihn durch die Bank weg nicht. Sie sehen ihn nicht, weil sie auf anderes achten. Wenn man das Video sieht, dann ist es nicht erklärbar, aber es ist so. Wir sehen, was wir sehen wollen.
Also Wirklichkeit ist immer sehr fragil und man muss immer wieder neue Fragen stellen und wir glauben uns das dann ja auch selbst, dass es so ist. Sonst würde es für uns ja auch nicht wirklich werden. Wie haben Sie denn an diesem Buch gearbeitet? Haben Sie da auch reale Fälle betrachtet, ein Kind verschwindet und die genau angesehen oder haben Sie da auch recherchiert?
Ja, aber das war eigentlich erst, als die Geschichte in groben Zügen schon stand. Dann habe ich tatsächlich zum einen mit einem Staatsanwalt gesprochen, um so abzuklären, wie das ablaufen würde, wie die Behörden eine Identität überprüfen würden und wie man das vermeiden kann. Ich habe natürlich auch mich viel mit der verschwundenen Maddie zum Beispiel aus Großbritannien beschäftigt, ein Fall, bei dem ja nun wirklich auch die Eltern sehr bis heute unter Verdacht stehen und habe auch ein Buch von Natascha Kampusch gelesen, aber nicht über ihre Zeit im Verlies, sondern über die Zeit, als sie eben rauskam und was die Öffentlichkeit mit ihr gemacht hat.
Hat sie da etwas überrascht bei diesen Recherchen?
Also das Buch von Natascha Kampusch fand ich überraschend gut und sehr reflektiert und die zerstörerische Kraft, die die Öffentlichkeit auf sie hatte, die hat mich schon überrascht. Ja.
Ihr Buch, um das jetzt mal ganz erschreckend nüchtern zu sagen, ist ja auch sowas wie eine, ja ich sag das mal nüchtern, Versuchsanordnung. Sie schildern, was passiert, wenn einem das Allerliebste genommen wird, das eigene Kind. Ja, was passiert da mit Menschen? Gehen sie dem Leben verloren? Da gibt es keine Erlösung.
Ich denke, in dem Moment, in dem man akzeptiert, dass was Neues beginnt, gibt es dann schon sowas wie eine Erlösung. Also dieser Schmerz hört natürlich nie auf, aber man kann ihn dann vielleicht irgendwann akzeptieren.
Kann ihn vielleicht akzeptieren oder es passiert das, was in Ihrer Geschichte passiert? Also das ist ja so eine Art vorgetäuschte Erlösung, eine Verwechslung, eine Verwandlung. Die kann aber dann auch noch zu größerem Unglück führen, oder?
Ja, also, es ist eine Spirale der Verwandlung, dieses Buch. Es ist aber, glaube ich, keins, was mit diesem Horror in irgendeiner Form voyeuristisch umgeht, weil das war nicht das, was mich interessiert hat, sondern mich hat wirklich interessiert, wie erkennen wir den anderen, was bedeutet Identität, was macht eine Person unverwechselbar und wie fragil ist das?
Und dafür schicken sie ihre Helden tatsächlich durch die Hölle, indem sie ihnen das Liebste nehmen. Hölle, dieses religiöse Wort, benutzen sie nie. Also religiöse Worte kommen in ihrem Roman gar nicht vor. Bis auf eines, da ist plötzlich von einem Dämon die Rede. Das verschwundene Kind, ja, das wird gewissermaßen zu einem Dämon. Ist das absichtlich so gewählt?
Dass ich da plötzlich eine christliche Terminologie wähle, ist mir jetzt nicht so bewusst unterlaufen, muss ich sagen. Also mir, ich hätte jetzt auch wetten können, dass irgendwo Hölle vorkommt, aber offenbar nicht. Naja, Dämon, keine Ahnung, warum das, ich weiß noch nicht mal ehrlich gesagt jetzt an welcher Stelle.
Dämon ist in dem letzten Teil
des Buchs.
Genau, mit dem Mädchen, das dann auftaucht und das dann ja sich selbst oder das wie ein Dämon plötzlich wird. In den Verwandlungen, die dieses Mädchen durchmacht. Das Buch ist auch in sehr kurzen, in sehr harten, knappen Sätzen erzählt. Das ist ein ganz bewusst gewählter Stil. Ja, manchmal sind die fast wie Maschinengewehrsalben, so hart, der Schmerz so steil und spitz. So erzählen sie diese Geschichte. Auch kommt der Missbrauch eines Kindes darin vor. Mögen Sie uns vielleicht, um auch einen Eindruck von Ihrem Buch zu bekommen, zwei Seiten aus dem Buch vorlesen?
Ja, das mache ich gern. Eines Tages spielte ich allein im Garten. Der Nachbar rächte gerade sein Laub. Er schaute sich um, dann trat er an den Zaun. Er öffnete den Reißverschluss seiner Hose und zeigte mir den Rüssel dahinter. An viel mehr erinnere ich mich nicht. Ich erzählte meinen Großeltern davon. Sie hörten, was ich sagte, doch sie entgegneten und unternahmen nichts. Sie drehten sich weg und sprachen schnell über etwas anderes. Ich weiß nicht mehr, wie schlimm das Erlebnis mit dem Nachbarn für mich war, was der Mann mir wirklich antat, ob ich neben dem Schreck nicht auch Neugier und Aufregung empfand. Ich erinnere mich gar nicht mehr richtig an den Moment am Gartenzaun. Dafür weiß ich genau, was meine Großeltern taten. Sie schalteten mich stumm. Sie taten, als hätte ich nichts gesagt. Ich aber wollte, dass meine Großeltern den Nachbarn an dem hinderten, was er tat, dass sie mich beschützten. Zumindest Glauben schenken sollten sie mir. Doch meine Worte fielen in einen tiefen, leeren Schacht. Es gab nicht einmal einen Widerhall. Es war völlig unerheblich, was ich sagte oder tat. Es war, als wäre ich bereits gestorben. Mich gab es gar nicht. Schließlich erkannte ich darin eine Möglichkeit. Den Kindern in der Schule sagte ich, mein Vater sei ein britischer Geheimagent. Deshalb lasse er sich nicht blicken. Ich berichtete von meinen Ferien in der Karibik, von den blauen Flecken vom Wasserskifahren, dem Schlürfen der Limonade aus einer halbierten Kokosnuss. Meine Mitschüler staunten. Ich wusste, dass ich flunkerte, aber es fühlte sich echt an. Ich begann mir zu nehmen, was ich wollte. Ich stahl. Kleine, nutzlose Dinge, manchmal Elektronikkram. Meist warf ich das Zeug sofort nach dem Klauen weg. Besitz ist mir nicht wichtig. Ich will nur dazugehören. Manchmal wurde ich beim Stehlen erwischt. Ich erfand eine traurige Geschichte für den Kaufhausdetektiv und Ladenbesitzer. Mal hatte ich Blutkrebs, mal lag meine Mutter im Sterben. Die Bestürzung meiner Verfolger war jedes Mal groß. Noch größer aber war ihre Wut, wenn sie die Wahrheit entdeckten.
Sie schildern da auf zwei Seiten, was in einem Missbrauchsopfer einem Mädchen vor sich geht. Das Mädchen wird von allen anderen engsten Vertrauten und Menschen verraten. Es war, als wäre ich bereits gestorben, so haben Sie es geschrieben. Und die Auferstehung von diesen Toten, die wird eine Auferstehung dann, wie wir schon gesprochen haben, ins Dämonische. Das ist eine grausige Verwandlung, oder?
Ja, das ist eine mögliche Deutung, dieses Dämonische. Aber es ist tatsächlich ja auch ja, eine Fähigkeit, die auch Schauspieler besitzen, die auch Schriftsteller besitzen, eine Geschichte, eine Figur zu erschaffen.
Dann aber eher aus spielerischen Gründen, aber so sehr unter Druck, dieses sich eine neue Gestalt erfinden müssen, das hat doch etwas sehr Tragisches, oder?
Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Hochstapler in der Literatur und auch im Film. Und ich glaube, so in der heutigen Zeit mit einer der bekanntesten ist die von Leonardo DiCaprio verkörperte Figur in Catch Me If You Can, der ja auch auf einem wahren Fall beruht. Und der hat was ungemein Charismatisches. Also auch natürlich tragisch, wie fast alle Komödien im Kern, aber eigentlich schaut man diesen Film immer wieder gerne an, weil man auch gerne dieser Fake-Pilot inmitten der Stewardessen sein möchte.
In Ihrem Buch überwiegt aber dann doch das Tragische dieser Geschichte. Ich laufe einfach weiter, ich komme nicht an. So endet ja auch Ihr Roman. Es ist ein, ja, fast wie ein Anlaufen gegen die Sinnlosigkeit des Lebens, gegen den Tod, gegen den Schmerz. Gibt es keine Hoffnung?
Na, ich komme nicht an, ist auch hoffnungsvoll, würde ich sagen. Also es ist sehr offen eben. Ich komme nicht an, ist auch eine Reminiszenz an Thomas Prasch, ein berühmtes Gedicht von ihm, das jetzt auch nicht unbedingt positiv ist, aber auf jeden Fall mal ambivalent, würde ich sagen. Und so finde ich auch diesen Satz. Also ich finde ihn nicht nur tragisch, sondern dass sie nicht ankommt, bedeutet ja auch letzten Endes nicht sterben.
Wenn Sie die Frage nach dem Sinn des Lebens unter extremen Bedingungen in diesem Roman stellen, dann ist der Sinn des Lebens das Weiterleben, das Weiterlaufen, obwohl man weiß, dass man nicht ankommt.
Ja, das könnte man so sagen, ja.
Reicht das aus?
Oh je, wenn Sie mich nach dem Sinn des Lebens fragen, dann würde ich wahrscheinlich das sagen, was die meisten Leute sagen und was ja auch ein Kern dieses Buches ist, dass tatsächlich die Liebe zu den Nächsten ist, was dem Leben oder meinem Leben zumindest Sinn verleiht.
Der Sinn des Lebens ist vielleicht zunächst, wenn man so viel Unglück hat, zu überleben, oder?
Ja, das auch, genau. Also das ist auf jeden Fall auch ein Gewinn.
Wie ist das in den Diskussionen, wenn Sie mit dem Buch unterwegs sind? Was tauchen da für Diskussionen auf? Da gibt es doch bestimmt die unterschiedlichsten Reaktionen, oder?
Bisher waren die jetzt nicht so kontrovers, weil ich glaube, wenn mal der Moment überwunden ist, den, glaube ich, gerade Eltern haben, wenn sie den Klappentext lesen, nämlich, dass sie denken, diesem furchtbaren Gedanken möchte ich mich nicht mal auf literarischer Ebene aussetzen. Wenn jemand dann so wie ich denkt, dass es vielleicht einen Sinn hat, sich auf einer fiktionalen Ebene mit sowas auseinanderzusetzen, gerade weil man dann im realen Leben besser gewappnet sein könnte für die Abgründe, die sich mitunter auftun, dann sind die Reaktionen eigentlich durchweg positiv und waren jetzt bisher keine so kontroversen dabei.
Ich kann Ihnen nur sagen, tun Sie es, setzen Sie sich damit auseinander, lesen Sie dieses Buch. Vielen Dank, Maike Wetzel. Die Autorin stellt uns in ihrem ergreifenden Roman die große Frage auch nach dem Sinn des Lebens, erzählt eine aufwühlende Geschichte, die Geschichte von Ellie, so heißt auch ihr Buch. Die 11-jährige Ellie verschwindet, eine Familie droht daran zu zerbrechen, offen bleibt, wie es am Ende ausgeht. Dieses Buch fordert wirklich den Leser heraus, über die dunklen Seiten des Lebens nachzudenken. Wie gesagt, ich kann Ihnen das unbedingt empfehlen. Es nimmt Sie von der ersten Seite gefangen. Ellie, der Roman von Maike Wetzel, ist im Verlag Schöffling und Co. erschienen. Das Buch hat 150 Seiten, kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.